D-Radio Wissen. Early Bird.
In einigen Teilen von Syrien und dem Irak wird die Terrorgruppe IS immer mehr zurückgedrängt. In anderen Teilen kämpft sie sich Boden zurück. Immer noch leben 10.000 Menschen in Gebieten, in denen der IS regiert. Besonders leiden Frauen darunter. Sie werden eingesperrt, haben keine Rechte mehr und sind wertlos. Einige werden versklavt und vergewaltigt. Die Radiowissen-Korrespondentin Anna Osius hat Frauen im Irak getroffen, die entkommen konnten. Anna, der IS, wenn der ein Dorf oder eine Stadt einnimmt, wie verändert sich das Leben der Frauen dann direkt?
Ja, die Terrororganisation Islamischer Staat, die ist ja dafür bekannt, mit einfach großer Brutalität vorzugehen. Und besonders zu leiden hatten da die Frauen. Also sie haben Furchtbares gesehen, haben sie mir erzählt. Sie haben zum Beispiel gesehen, wie jemand, der mit dem Handy telefonieren wollte, das war nämlich verboten unter dem IS in Mosul, der wurde einfach mit einem Ziegelstein erschlagen. Also Mord und Totschlag an jeder Stelle. Sie wurden, du hast es angesprochen, von den Dschihadisten, weil sie als minderwertig angesehen werden, ins Haus gesperrt. Eine Frau hat gesagt, sie haben aus all unseren Häusern eigentlich Gefängnisse gemacht für uns. Teilnahme am öffentlichen Leben, das war buchstäblich verboten. Also Musik hören war verboten, auch Ballspielen für die Kinder war verboten. Und wenn sie das Haus verlassen wollten, die Frauen, dann mussten sie sich komplett verschleiern. Also wirklich die Niqab tragen, sodass nur noch ein Schlitz für die Augen zu sehen ist. Und sie mussten auch Handschuhe tragen. Und eine Frau hat mir erzählt, sie war mit dem Auto unterwegs mit ihrer Familie und sie hat nur das Kind hochgenommen und da sahen die Terroristen, dass sie vergessen hatte, ihre Handschuhe anzuziehen. Und sofort haben sie das Auto gestoppt, ihnen die Autopapiere weggenommen, sie stundenlang verhört. Also da merkt man, wie schwer es Frauen wirklich hatten, selbst im einfachsten Alltag unter dem IS.
Also arbeiten und rausgehen, die Wohnung verlassen, nur ganz, ganz selten. Du warst dann in einem Flüchtlingslager nicht weit von Mosul und hast ja auch, hast du gerade gesagt, Frauen getroffen, die genau das erlebt haben, aber auch flüchten konnten. Welches Schicksal hat dich denn da am meisten beschäftigt?
Ja, am meisten bewegt hat mich schon das Schicksal von Amine. Amine ist eine 22-Jährige in einem Flüchtlingslager namens Dibaga. Das ist in der Nähe von Mosul. Und Amine wirkt erstmal wie eine ganz normale 22-Jährige. Also wir hätten uns echt in einem Coffeeshop treffen können oder im Kino irgendwo in Deutschland. Sie versucht sich auch ein bisschen schick zu machen, soweit das eben möglich ist im Flüchtlingslager. Und Amine hat einen kleinen Sohn, der ist gerade mal 8 Monate alt. Und das, was sie mir erzählt hat, das ist mir echt unter die Haut gegangen.
Das Leben war schrecklich. Wir hatten nicht genug zum Überleben. Mein Mann versuchte, Zigaretten zu verkaufen. Die Terroristen haben ihn festgenommen, ins Gefängnis geworfen und gefoltert. Als sie sahen, dass ich um meinen Mann weinte und sie konnten durch den Vollschleier ja nur meine Augen sehen, da wollten sie mich auch schlagen und einsperren. Sie zwangen mich, mein Gesicht im Dreck zu waschen. Und ich war hochschwanger.
Ja, und als sie das erzählt hat, da hat sie bitterlich geweint und das ist mir echt unter die Haut gegangen.
Wie konnte sie entkommen?
Ja, sie hat gesagt, dass es eigentlich eine recht dramatische Flucht war, wie viele, die vor dem IS fliehen müssen. Also sie hat ja viele Leidensgenossen und die versuchen einfach irgendwie aus diesem Kampfgebiet vom IS rauszukommen. Das läuft teilweise über Schmuggler, so war es bei Amine auch. Sie hat sich jemandem angeschlossen, eine ganze Gruppe, und die sind dann heimlich rausgekommen. Andere schaffen es, wenn Korridore der irakischen Armee freigeschlagen werden, dass sie dann schnell rauskommen durch die Breschen. Insgesamt sind 80.000 Menschen mittlerweile rund um Mosul auf der Flucht vor dem IS und vor den Kämpfen dort. Aber viele, viele Tausende sitzen einfach auch noch in Mosul fest.
Also Amine ist über Schmuggler da rausgekommen aus der Gefangenschaft des IS. Du hast sie ja in einem Flüchtlingslager getroffen. Wie ist ihr Leben jetzt da?
Ja, das Leben im Flüchtlingslager ist sehr, sehr hart, gerade jetzt im Winter. Man muss sich vorstellen, die Menschen leben ja nur in Zelten. Es gibt ein Zelt pro Familie und das sind oft mal 8, 9, 10 Menschen in einem Zelt. Und als ich da war, da herrschte auch noch Sandsturm und das ist echt fies, weil der Sand ist einfach buchstäblich überall. Alles findet ja auch im Freien statt. Das Wasser kommt nur aus großen Tanks und es gibt 4 Toiletten für 100 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, was das im Alltag bedeutet. Genauso übrigens bei Duschen. Und diese spartanischen Bedingungen, die werden immer schwieriger, denn immer mehr Menschen kommen ja jetzt aus Mosul, fliehen vor dem IS.
Gibt es denn da irgendwie einen Zeitraum, dass sie sagen kann, okay, wir halten jetzt durch und bald können wir wieder zurück nach Hause?
Genau, Amine hofft jetzt einfach, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause kommt. Das ist ihr größter Wunsch.
Wenigstens sind wir hier sicher im Camp, aber ich will nach Hause. Der IS ist ein Teufel. Durch ihn leben wir ohne Familie, ohne Eltern, ohne unser Leben. Die Terroristen müssen verfolgt werden, nicht wir. Wir haben nichts Böses getan.
Also Amine hofft jetzt einfach so schnell wie möglich, wenn die Gegend befreit ist und sie dort wieder hin zurück kann. Im Moment ist alles noch vermint, dass sie dann eben wieder nach Hause kann.
Ist das so eine typische Geschichte? Geht es allen Frauen so in den IS-besetzten Gebieten oder macht die Terrorgruppe auch Unterschiede?
Die Terroristen machen Unterschiede, ganz klar. Einerseits gibt es ja auch IS-Terroristinnen, also Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben und die an Brutalität den Männern da nichts nachstehen, was ja wirklich sehr erstaunlich ist. Und auf der anderen Seite gibt es Bevölkerungsgruppen, die sehr schlimm behandelt werden, noch schlimmer behandelt werden. Eine zum Beispiel, das sind die Jesidinnen.
Anna, erzähl uns Ihre Geschichten. Was mussten Sie alles durchmachen?
Ja, Schätzungen zufolge werden immer noch mehrere tausend Frauen in Mosul vom Islamischen Staat gefangen gehalten. Die sind versklavt worden und werden jetzt als Sexsklavinnen missbraucht. Ein bekanntes Beispiel, das ist Nadia Murad. Sie wurde 2014 gefangen genommen, als ihr Dorf vom IS überrannt wurde. Und alle Männer und älteren Frauen des Dorfes, die wurden sofort umgebracht. Darunter war auch Nadias Mutter und sechs ihrer Brüder. Also allein, was sie da schon erleben musste. Und die jüngeren Frauen, die wurden dann versklavt. Und als sie dann nach Mosul gebracht wurde, da hat sie wirklich Schreckliches erlebt.
Wir wurden mit einem Bus nach Mosul gebracht. Sie berührten und demütigten uns. In Mosul wurden wir wie Geschenke unter den IS-Kämpfern ausgetauscht. Ein Mann suchte mich aus und zwang mich zu sich nach Hause. Er vergewaltigte mich, folterte mich. Als ich versuchte zu fliehen, brachte er mich zu den Wächtern. Sie vergewaltigten mich ebenfalls, alle gemeinsam, bis ich ohnmächtig wurde.
Wenn man ihre Stimme so hört im Hintergrund, dann wirkt sie auf mich jetzt nicht wie eine gebrochene Frau.
Nee, das ist sie auch nicht. Gerade Nadia ist eine sehr starke Frau. Sie hat es geschafft, nach 3 Monaten dem IS zu entkommen. Sie konnte fliehen, hatte also sozusagen noch Glück. Andere sind ja seit Jahren immer noch in den Händen der Terroristen in Mosul. Und Nadia lebt jetzt in Deutschland und ist UN-Botschafterin für die Rechte von Menschen, die eben durch Menschenhandel leiden mussten und verkauft wurden, und kämpft sehr stark für ihre Leidensgenossinnen in Mosul. Und den Eindruck habe ich allgemein bei den Frauen, die eben ganz Schreckliches erleben mussten, dass sie sich doch nicht unterkriegen lassen und eine unheimliche Stärke ausstrahlen. Und das sagt auch Sibylle Fitzer von Medica Mondiale.
Es ist unglaublich, wie viel auch Überlebenskraft viele Frauen haben. Das, was ihnen passiert ist, kann nie vergessen werden, das ist ganz klar. Aber ganz viele Frauen haben doch viel mehr Ressourcen. Da gibt es einen Überlebenswillen oder irgendwas, was sie am Leben hält.
Du warst ja auch in einem Flüchtlingslager im Nordirak. Wie wird den Frauen dann geholfen, wenn die da ankommen, nachdem sie versklavt worden sind, vergewaltigt worden sind?
Ja, Hilfsorganisationen versuchen, die Frauen und Mädchen zu unterstützen, die ja wirklich Schreckliches erlebt haben, die schwer traumatisiert sind. Da geht es einerseits um psychologische Betreuung, aber auch um ärztliche Versorgung, denn manche haben ja auch schlimme Verletzungen, können nie wieder Kinder bekommen. Und es ist sehr, sehr schwierig, den Frauen dabei zu stehen. Das braucht einfach geschultes Personal. Personal, was sich sehr sensibel um diese Frauen kümmert. Und deutsche Hilfsorganisationen, zum Beispiel Medica Mondiale, helfen auch, das Personal auszubilden, also Ärzte, Ärztinnen, aber auch Psychologen, die diese Frauen betreuen. Denn das, was die Frauen erlebt haben, das sagt eine Helferin, das sei wirklich das Schlimmste, was sie je gesehen hat.
Wie werden diese Frauen, wie jetzt zum Beispiel Nadia Murad, von den anderen gesehen? Weil manchmal läuft das ja total gestört ab, dass die Opfer dann von der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Genau, diese Gefahr besteht auch im Nordirak. Zum Beispiel eben, dass eine Frau nicht mehr als heiratsfähig gilt, wenn sie sowas durchgemacht hat. Und das ist sehr, sehr schrecklich, weil dann lebt sie alleine, hat keine Familienstrukturen mehr und hat zum Beispiel das Problem, dass sie alleine keine Wohnung mieten kann. Also da sind ganz, ganz viele strukturelle Probleme, die das einfach einer Frau sehr, sehr schwierig machen können. Aber im Nordirak gibt es durchaus Hoffnung, gerade bei den Jesiden. Die Dorfräte sind im Gespräch mit zum Beispiel den Vereinten Nationen und man hat schon den Eindruck, dass sie versuchen, diese Frauen wieder zu integrieren und ihnen eine Chance zu geben.
Was ist mit den Kindern, die in Gefangenschaft gezeugt worden sind durch eine Vergewaltigung von IS-Kämpfern? Bekommen die Kinder auch eine Chance?
Das ist sehr schwierig und das muss dringend noch geklärt werden, denn der Status von diesen Kindern ist einfach ungeklärt. Die gelten als illegal, weil sie eben durch die Vergewaltigungen entstanden sind, so schrecklich das ist, und jetzt zum Beispiel keine Pässe haben. Und das muss noch geklärt werden, dass diese Kinder überhaupt erstmal als Staatenbürger auch aufgenommen werden.
Anna, was treibt die Frauen an? Geht es ihnen hauptsächlich um Rache?
Ja, den Frauen geht es teilweise ganz klar um Rache, wenn sie zum Beispiel ihre Schwester oder einen anderen Verwandten im IS an den IS verloren haben, dann wollen sie sich rächen und greifen deswegen zu den Waffen. Es geht ihnen aber auch einfach darum, ein Zeichen zu setzen. Ganz viele kurdische Kämpferinnen gibt es, die gegen den IS kämpfen im Nordirak und in Nordsyrien. Und die sagen einfach, wir als Frauen wollen den Dschihadisten zeigen, dass wir Frauen kämpfen können und dass wir sie besiegen können. Das sind ganz junge Frauen, so wie die 20-jährige Susanne. Und die hat vor dem IS absolut keine Angst.
Sie sollten Angst vor mir haben. Ich weiß genau, wer die IS-Kämpfer sind. Sie sind nur Menschen. Ich bin auch ein Mensch. Sie wissen, wie man kämpft. Ich weiß es auch. Sie haben Waffen. Ich auch. Was ich habe und was sie nicht haben, ist ein Sinn, der es wert ist, dafür zu kämpfen. Das gibt mir Kraft. Ich bin hier, um meine Existenz, mein Leben zu schützen.
Und wie sind die Frauen wie Susanne ausgebildet worden? Von wem?
Es gibt richtige Trainingslager, wo die jungen Frauen ausgebildet werden, dann an den schweren Waffen. Eine hat dann richtig aufgezählt, ja, Kalaschnikow und Panzergranaten und was sie nicht alles haben. Das sind unverschleierte junge Frauen und ein Mann sagt, ein Kommandeur, dass die echt besser kämpfen als die Männer. Er sagte, weil die wissen, wofür sie kämpfen, nämlich nicht nur gegen den IS, sondern eben auch für Gleichberechtigung und Frauenrechte.
Kämpfen die Frauen denn neben den Männern in einer Einheit?
Ja, genau. Bei den Kurden ist das so. Da kämpfen Männer und Frauen Seite an Seite gegen den IS. Das ist da ganz normal. Es gibt aber auch reine Fraueneinheiten. Und berühmt sind die Frauen für ihren Schlachtruf. Das ist so eine Art Trillern, also ein ganz hoher, schriller Ruf. Wir hören mal kurz rein. So schrill klingt das, wenn die Frauen auf den IS losstürmen. Und das soll den IS-Kämpfern zeigen, Achtung, wir Frauen kommen. Das ist nämlich für die Terroristen besonders demütigend, von einer Frau getötet zu werden. Die glauben nämlich, wenn sie von einem Mann in einer Schlacht getötet werden, dann kommen sie in den Himmel. Und dort erwarten sie 72 Jungfrauen. Wenn sie aber von einer Frau in der Schlacht getötet werden, dann gibt es keinen Himmel, dann wartet die Hölle.
Dieses Trillern, das ist ja so, das machen die ja selbst mit dem Mund, ne?
Genau, richtig. Dieses Trillern und das wird da wirklich in der Gruppe eingesetzt. Und wenn die stürmen und auch während die schießen, trillern die und zeigen den Kämpfern, so, jetzt kommen wir, die Frauen.
Spielen diese Frauen denn wirklich eine Rolle in diesem Krieg gegen den IS? Können die wirklich was bewirken oder sind das nur so wenige?
Nee, absolut. Das sind viele und die können was bewirken. Die konnten den IS schon aus einigen Dörfern zurückdrängen und machen jetzt zum Beispiel im Nordsyrien ganz normal mit gegen den Sturm auf Raqqa, also die Hochburg des IS in Syrien. Da sind die Frauen ganz normal mit dabei und auch beim Sturm auf Mosul im Nordirak.
Die Radiowissen-Korrespondentin Anna Osius hat in Flüchtlingslagern im Nordirak Frauen getroffen, die den IS überlebt haben. Teilweise kämpfen sie sogar gegen ihn. Es gibt immer noch 10.000 Menschen, die in Gebieten leben, die der IS regiert.
Die Radiowissen. Early Bird.